Das erste Jahresviertel 2026 liegt hinter uns und neben all den geopolitischen Spannungen, die uns ja momentan ziemlich umtreiben, waren auch in der Autoindustrie die ersten 3 Monate schon ziemlich turbulent, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall Zeit, mal ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Und wir fragen uns, was lief schief? Wo leuchtet die Ampel vielleicht schon auf dunkelrot? Aber auch, was hat uns positiv überrascht?
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Und damit begrüße ich heute wieder mal Pascal an meiner Seite. Moin Pascal.
Moin Yannick. Die gewohnte Konstellation.
Die gewohnte ist Konstellation.
Jetzt nach Osterurlauben hat sie wieder zusammengefunden.
So sieht's aus, genau. Freue ich mich, dass wir heute wieder über die Themen in der Automobilindustrie sprechen. Und ich habe es ja eingangs gesagt. Die ersten 3 Monate des neuen Jahres liegen hinter uns. Wir wollen jetzt keinen Rückblick machen, sondern wir wollen quasi so ein bisschen drauf schauen, also schon quasi einen kleinen Rückblick machen, aber schon so ein bisschen drauf schauen, was momentan auch ganz gut läuft, gerade so aus der Erfahrung der letzten 3 Monate, aber auch natürlich darüber hinaus, auch in die Zukunft geblickt. Aber natürlich auch, und da gibt es sicherlich auch einige Themen, was lief denn jetzt nicht so gut in den ersten 3 Monaten des neuen Jahres? Wo gab es kritische Punkte, die wir jetzt mal ansprechen müssen, die natürlich auch strategisch jetzt wichtig sind für die Autohersteller, für die Autounternehmen? Wo muss man nachjustieren? Wo muss man vielleicht jetzt auch den Schwerpunkt in Zukunft draufsetzen? Würde ich sagen, Pascal, schauen wir doch gleich mal auf den ersten Top oder beziehungsweise auf unsere sozusagen positiven Themen des Jahres, oder?
Ja, sag's doch, wie es ist. Tops und Flops machen wir heute. Tops und Flops. Wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir, und alle, die vielleicht schon ein bisschen länger zuhören, wissen, dass wir in den früheren Folgen von Was mich bewegt eigentlich immer ja Themen mitgebracht haben, immer so ein bisschen kleinteiliger. Die letzten Folgen waren wir sehr deep-divig unterwegs, also nicht nur als Fazit aus den ersten 3 Folgen, sondern auch, weil wir beide mal wieder Lust hatten, so ein bisschen ja so ein Themenhopping zu machen, mal so ein bisschen links und rechts zu gucken. Und das wollen wir heute machen. Yannick, was ist denn dein Top? Jetzt hau mal einen raus. Was hat dir denn richtig gut gefallen, wenn du jetzt an die ersten 3 Monate zurückdenkst?
Ja, also quasi ist mein erstes positives Signal ist eigentlich auch recht aktuell und das sind quasi die positiv sich entwickelnden Zulassungszahlen bei der Elektromobilität in Deutschland, also den berühmten Hochlauf, den wir hier im Podcast auch schon an verschiedenen Zeitpunkten der letzten Jahre auch schon mal gewittert haben. Aber der sich jetzt in diesem den ersten 3 Monaten des neuen Jahres auch schon so ein bisschen gezeigt hat mit ganz aktuellen frischen Zahlen, unter anderem vom Center of Automotive Management. Der hat nämlich Professor Bratzel, Stefan Bratzel wieder sozusagen einen Branchenbarometer rausgehauen, wie es denn momentan aussieht bei den Zulassungszahlen in Deutschland speziell. Und da sind die Zulassungszahlen im ersten Quartal bei batterieelektrischen Fahrzeugen um 41% gestiegen auf rund 160.000 Einheiten. Der BEV-Anteil lag damit im deutschen Neuwagenmarkt bei 22,8%. Im März war da sogar fast jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug ein reines Elektroauto. Also hier sieht man, es geht jetzt auch in den ersten 3 Monaten des neuen Jahres spürbar aufwärts beim Thema Elektromobilität. Und wir sprechen hier, und das zeigt auch nochmal die Studie, nicht über ein Strohfeuer, sondern die Analyse auch des CMs zeigt sehr deutlich, dass diese Dynamik kein kurzfristiger Preiseffekt und nicht allein durch die gestiegenen Kraftstoffpreise, die Spritpreise, über die ja momentan viel diskutiert wird, erklärbar ist, sondern schon auch Ausdruck eines tiefgreifenden Angebotswandels ist. Das ist zumindest die Quintessenz auch der CAM-Analyse. Professor Bratzel bringt das in der Studie prägnant auf den Punkt. Er spricht davon, dass der Markt aktuell eine kritische Nachfrageschwelle erreicht hat. Der zentrale Treiber dabei ist, dass es sehr viel mehr relevante Elektroautomodelle gibt. Über 150 BEV-Modelle allein in Deutschland. zunehmend auch in einem sehr wichtigen Segment, nämlich in dem preis- und volumenstarken Segment, also ja. Die berühmte Einstiegsmobilität, über die wir ja an dieser Stelle auch schon gesprochen haben. Hinzu kommt sinkende Durchschnittspreise, deutlich verbesserte Reichweiten bei vielen Modellen, auch bei den kleineren Modellen, schnellere Ladeleistung und wie gesagt immer breiteres Angebot auch von deutschen Herstellern, die anscheinend hier ihre Rückstände sichtbar aufgeholt haben. Also das ist hier an der Stelle doch mal ein sehr positives Zeichen und aber nicht nur, wie gesagt, ein Strohfeuer, wirklich nur ein singuläres Event an dieser Stelle, sondern wirklich schon eine Trendwende vielleicht, die man hier feststellen kann an der Stelle.
Ja, du erinnerst dich ja auch. Erstens haben wir es in unserer Jahresprognose. Ich hatte es formuliert, dass ich erwarte, dass dieses Jahr die Elektromobilität auch aus dem Quark kommt. Mhm. Henna Lehne hat es dann auch später in einem Interview als Kipppunkt bezeichnet, den man für dieses Jahr erwarten kann. Das ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also dieser Punkt, an dem Markt, Angebot, Nachfrage an einen Punkt kommt, an dem dann eben so ein bisschen Schneeballprinzipmäßig dann in der Ball ins Rollen kommt und es dann eben ja von alleine funktioniert. Also jetzt reden wir ja wieder davon, dass auch natürlich Kaufanreize dazu führen, dass das Ganze eben auch wieder einen Boom bekommt. Jetzt kann man dazu natürlich auch wieder sagen, naja, aber verfälscht das nicht den Markt, wenn man jetzt natürlich über Kaufanreize wieder um die Ecke kommt. Aber auch da ist man sich, glaube ich, oder sind sich viele Experten einig, die wird es gar nicht langfristig mehr brauchen, um eben diese kritische Schwelle, diese kritische Größe überschritten zu haben, um diese Nachfrage nach Elektromobilität da wirklich zu untermauern und zu zementieren. Das heißt, wir haben es jetzt Anfang des Jahres schon prognostiziert und sehen uns durchaus nach 3 Monaten ins Jahr hinein da einigermaßen bestätigt auf diesem Weg. Ja.
So ist es. Und ich habe es zwar gesagt, dass es auch Professor Bratzel oder auch die CRM-Analyse zu dem Schluss kommt, dass es jetzt hier, wie gesagt, nicht irgendwie nur ein einmaliger Effekt ist. Man muss halt auch dazu sagen, dass dieses Thema steigende Spritpreise und die Unsicherheit, wie es mit der Versorgung durch Rohöl, wie es da jetzt weitergeht, das ist ja noch alles andere als hausgemacht an dieser Stelle, muss man dazu sagen. Das kann aber natürlich auch noch dazu führen, dass jetzt in den nächsten Quartalen, in den nächsten Monaten das Ganze nochmal zusätzlich befeuert wird, eben durch diese geopolitischen Verwerfungen, die wir jetzt momentan merken, die natürlich nicht nur politische Verwerfungen sind, sondern natürlich ganz klar wirtschaftliche Verwerfungen sind, über die ein Effekt, der sich ja noch deutlich länger ausdehnen kann als jetzt in der aktuellen Phase, weil wir wissen, wie langsam sich das erholen wird. Es ist ja auch viel Infrastruktur zerstört worden jetzt im Zuge des Iran-Kriegs. Und da ist ja jetzt auch noch völlig nicht klar, wann es wieder zu einer stabilen Versorgung auch mit Rohöl kommt, wie die Lieferketten funktionieren werden, was es da noch für Probleme gibt. Und da wird natürlich der ein oder andere Kunde an der Stelle auch sagen, jetzt schaue ich mich doch mal um, wie kann ich mich denn unabhängig machen von den fossilen Brennstoffen und damit unabhängig auch machen vom Thema Verbrenner und umzuschwenken auf das Thema Elektromobilität. Also dieser Effekt kann auch noch dazu kommen. Und was ich auch, welche Einordnung ich hier auch noch anbringen will, ist die von Stefan Bratzel, denn er sagt, ähnlich wie Henna Lehne das jetzt auch gesagt hat, 2026 kann ein echtes Wendejahr für die Elektromobilität in Deutschland werden. Wenn aber auch, und dazu ist es auch was er immer auch dazu sagt, geht es auch um das Thema Ladeinfrastruktur und auch die Preise für Strom, den ich nachher beim Laden auch, der dann auch aufgerufen wird. Auch das sind Themen, die noch zu behandeln sind. Und also auf der Nachfrage, beziehungsweise auf der Modellseite, auf der Nachfrageseite, das ist alles positiv, aber eben sozusagen auf der nachgelagerten Ebene, wenn es um das Thema Laden geht, da gibt es schon noch einige Baustellen, die weiterhin ja noch bearbeitet werden müssen. Von daher kann da noch deutlich mehr Boost kommen, wenn auch diese Punkte dann am Ende des Tages geklärt werden. Ja, Pascal, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf dein Top-Thema, oder?
Ja, du warst ja jetzt auf der etwas allgemeineren oder Marktseite und ich schaue jetzt tatsächlich auf ein Unternehmen. Wir betrachten ja begleiten die Automobilindustrie natürlich auch kritisch und man kann jetzt auch nicht wegreden, dass wir auf den größten deutschen Automobilhersteller Volkswagen natürlich auch regelmäßig mal ein wenig draufhauen. da wo es fairerweise auch regelmäßig angemessen ist. Aber mein Top ist, dass Volkswagen in China derzeit tatsächlich zeigt, dass dieser China Speed, den man angestrebt hat, tatsächlich zum Tragen kommt, dass man diese Geschwindigkeit tatsächlich erreichen kann. Und zwar nicht als Vorhaben, als Bekundung dessen, wo man hin möchte, sondern mit vorzeigbaren, anfassbaren, belastbaren Beweisen in Form von Modellen. Und jetzt hat Volkswagen nämlich in China den ID Unix 8 oder ID Unix 8 vorgestellt. Das ist das erste Modell, was gemeinsam mit XPeng entwickelt wurde. Und dieses Modell wurde in nur 24 Monaten Entwicklungszeit entwickelt. Und zwar in China für China, wie es auch Volkswagen so gerne formuliert. Oliver Blume sagt, das Auto ist in China für China entstanden mit deutscher Ingenieurskunst und lokaler Spitzentechnologie. In rasanter Geschwindigkeit auf die Straße gebracht. Also das zeigt nochmal, hier wurde sozusagen Best of Both Worlds zusammengebracht. Deutsche Ingenieurskunst, lokale, und das ist ja das Entscheidende am Ende auch, lokale Anpassungen, lokales Design, lokale Software-Ökosysteme, das ist das, was nötig ist, um in China bestehen zu können. Das ist das, wo man hin wollte, eben auch natürlich diese kurzen Entwicklungszyklen. Und hier hat man es jetzt gezeigt, dieses Fahrzeug ist jetzt vorgestellt, in nur 2 Jahren entwickelt, nach dem Launch des gemeinsamen, der gemeinsamen Entwicklungspartnerschaft. Aber, Yannick, dabei bleibt es aber gar nicht. Und das ist eigentlich, finde ich, schon fast das Besondere eben jetzt auch aktuell so an diesen Verlautbarungen von Volkswagen ist. Es geht jetzt gar nicht mal nur um dieses eine Modell, sondern Volkswagen legt direkt nach. Bald steht die Auto China in Peking auch an. Und dort wurden eben angekündigt, beziehungsweise dort werden gezeigt, ein weiteres ID Unix Modell mit gemeinsam mit XPeng. Schon das zweite wird dann direkt gezeigt. Das erste vollelektrische Modell der ID Aura Serie, nämlich von FAW Volkswagen, also das bereits schon seit langem traditionell bestehende China Joint Venture von Volkswagen. Außerdem zeigt Audi sein zweites Modell der China Submarke, den E7X, und die Marke Jetta wird ein Showcar zeigen, was die elektrische Einstiegsmobilität dort zeigen soll. Also die Botschaft ist, es ist keine Einzelmaßnahme mehr, es ist keine einzelne Modelle mehr. Hier steht ein ganzes Modellportfolio bereit zum Launch, entwickelt mit dem berühmten und viel zitierten China Speed. Ich habe da nochmal ein Zitat rausgesucht von Ralf Brandstätter, dem China-Chef von Volkswagen. Der sagt, unsere Strategie in China für China entfaltet ihre volle Kraft. In weniger als 36 Monaten haben wir ein komplett neues Produktportfolio für China entwickelt. In diesem Jahr bringen wir im Durchschnitt, Achtung, alle 2 Wochen ein neues Fahrzeug auf den Markt. Das ist die größte Produktoffensive der Volkswagen Group in China aller Zeiten. Also hier für mich ganz klares Top-Signal. Man ist hier nicht mehr einfach im Bereich der Ankündigung und der ambitionierten Vorhaben und Finger in die Luft, wir wollen auch mitreden beim China Speed und so weiter, sondern man zeigt jetzt hier tatsächlich in kürzester Zeit entwickelte, mit lokaler Stärke und deutschen Stärken gemeinsam entwickelte Fahrzeuge in großem Stil, ein ganzes Produktportfolio. Das ist für mich absolut top, weil es zeigt, eben auch, und das ist ja die Message, es zeigt, Deutschland ist in der Lage, diesen Entwicklungsspeed, diesen China-Speed mitgehen zu können und dass man eben auch verstanden hat, wie viel Lokalisierung eben auch der chinesische Markt braucht.
Ja, das ist, finde ich, auch ein positives Signal, so ein bisschen unter dem Motto, es geht doch. So, ne? Also das ist das, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, dass sich die alten Industrietanker, die großen OEMs da auch bewegen müssen, was die neue Entwicklungslogik anbelangt, was die neue Geschwindigkeit anbelangt, die auch in China vonnöten ist. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen zu, wenn wir zu meinem Flop kommen. Mhm. Schon mal ein kleines Foreshadowing an der Stelle. Aber es wird natürlich auch interessant sein zu sehen, wie kommt dieses Modell dann jetzt auch im chinesischen Markt an? Wie wird es bewertet? Ne? Weil es geht natürlich auch immer darum, man will zwar jetzt Tempo aufnehmen, aber es geht ja natürlich auch darum, jetzt nicht die klassischen Tugenden jetzt komplett über Bord zu werfen. Also was das Thema Qualität anbelangt, was das Thema ja Fahrwerkabstimmung und diese ganzen Themen, diese klassischen Automobilthemen anbelangt, dass man eben da jetzt nicht irgendwie sagt, das werfen wir jetzt über den Haufen, nur damit wir möglichst schnell da so ein Modell auf die Beine stellen, sondern hier geht es ja darum, diese beiden Themen so schlau wie möglich und so gut wie möglich zu balancieren, also auf der einen Seite schnell zu sein, um mit den anderen Wettbewerbern in China auf dem chinesischen Markt, die nun faktisch einfach viel schneller sind, mithalten zu können, aber eben auch dieses Pfund, was man ja viele Jahre auch sozusagen vor sich hergetragen hat und immer noch vor sich herträgt, dieses Qualitäts- und Sicherheitsdenken der deutschen Ingenieurskunst, wie Olli Blume das ja angesprochen hat, auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da wird es jetzt natürlich auch spannend sein, wie dieses Modell dann auch diesem Belastungstest oder diesem Test auch oder dieser Prüfung auch widersteht oder diese Prüfung auch besteht. Also auf jeden Fall interessant zu sehen.
Janik, sprechen wir über Prüfungen, die es zu bestehen gibt. Was haben wir denn in den letzten Wochen, Monaten denn an, ja, vielleicht eher Negativschlagzeilen oder dunklen Schatten gesehen, die aufziehen? Was ist denn dein Flop, Janik? An dieser Stelle, bevor es weitergeht, eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja April und im April ist natürlich auch immer traditionell die Hannover Messe. Ja, als hannoveranisches Verlagshaus ist das für uns natürlich ein Heimspiel. Wir sind aber nicht einfach nur selbst Gast, um uns natürlich die spannenden Innovationen dort anzuschauen, sondern wir werden auch eine kleine Veranstaltung hosten. Und zwar werden ich und mein Kollege Timo Gilgen am 21. April von 12 bis 14 Uhr auf der Center Stage in Halle 25 eine spannende Automotive Session moderieren dürfen. Unter anderem wird Bain & Company spannende Industrieexperten zusammenbringen und über den Einsatz von KI in der Industrie sprechen. Unter anderem Adrian Brunn, Michael Schredler, Rainer Brehm, Timo Kistner und John Lerwig. Danach, da freue ich mich sehr drauf, werde ich eine spannende Gesprächsrunde moderieren dürfen zwischen Oliver Steil von TeamViewer und Toto Wolf, dem Teamchef von Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Da freue ich mich sehr drauf und den Abschluss machen dann wieder mit Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und den Einsatz künstlicher Intelligenz in der industriellen Anwendung. Florian Lechner von Volkswagen und Oskar Tuhumcu von AWS. Das Ganze, wie gesagt, gehostet von mir und Timo, der ja auch regelmäßig Gast hier im Podcast ist. Die Stimmen sind Ihnen also bekannt. Wer uns gerne auch einmal sehen möchte, natürlich aber auch die genannten Protagonisten, dann gerne vorbeischauen. 21. April, 12 bis 14 Uhr auf der Center Stage in Halle 25.
Naja, mein erster Flop, der passt eigentlich ziemlich gut zu deinem Top, hatte ich es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Und da geht es auch wieder um den chinesischen Markt tatsächlich. Denn die deutschen Autobauer wie jetzt Volkswagen oder so, die passen sich ja jetzt nicht einfach so aus dem luftleeren Raum an und überdenken sozusagen ihr Produkte, ihr Geschäftsmodell, ihre Prozesse, sondern das ist natürlich der enorme Druck, der momentan im chinesischen Markt herrscht. Und da hatten wir auch ganz interessant, bevor wir jetzt ein bisschen auch zur Performance nochmal der Automobilhersteller, der deutschen Automobilhersteller in China kommen, die nun wirklich wahrlich momentan nicht so rosig ist, kommen wir, wie gesagt, an einem Beispiel gleich noch zu. In den ersten 3 Quartalen auch eine Auswertung beziehungsweise auch eine Zahl, die auch schon aufhorchen lässt und die auch der deutschen Autoindustrie Gedanken beziehungsweise schon auch so die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Also erstmal grundsätzlich, China war ja über Jahre mit Abstand der wichtigste Gewinn, Volumen, ja, Zukunftsmarkt für die deutschen Hersteller. Doch dieses Fundament, das bröckelt jetzt ganz sichtbar und eben auf mehreren Ebenen. Und da gibt's auf der Makroebene jetzt eine interessante Entwicklung. Da gab es 2 Analysen, unter anderem von EY und auch vom Deutschen Institut der Deutschen Wirtschaft. Denn demnach sind die Autoexporte aus Europa nach China im letzten Jahr um 34% eingebrochen. Also ja, Gleichzeitig eben die Auto- und Teilimporte aus China in die EU auf einen Rekordwert von 22 Milliarden Euro. Und damals ist erstmals importiert Europa eben mehr Fahrzeuge aus China als umgekehrt. Also da haben wir gerade auch eine eine Trendwende. Und für Deutschland ist das ein ja besonders deutliches Warnsignal. Seit dem Rekordjahr 2022 haben sich die deutschen Autoexporte nach China mehr als halbiert, von rund 30 Milliarden Euro auf etwa 13,6 Milliarden Euro. Damit ist China nur noch das sechstwichtigste Exportland der Autobauer. Also aus einem ja quasi zentralen Gewinnmotor ist schon eine Art ja strukturelles Risikofeld geworden. Und das wird nochmal, das Ganze wird nochmal gravierender, wenn man sich ganz grundsätzlich mal auch die Performance der Automobilhersteller in der letzten Zeit in China anschaut. Da hatten wir jetzt vor kurzem auch ein ja Negativsignal von Mercedes-Benz, wenn ich das jetzt mal als Beispiel auch rausgreife. Nämlich die Absatzzahlen beziehungsweise die Zahlen von Mercedes-Benz im ersten Quartal. Der Konzern hat weltweit 499.000 Pkw und Vans verkauft. Das sind schon -6% gegenüber dem Vorjahr. Und der Pkw-Absatz ging zurück, also nur der Pkw-Absatz allein ging zurück auf 419.400 Fahrzeuge. Und der entscheidende Belastungsfaktor, der ist jetzt hier ganz klar China, denn im chinesischen Markt brach der Absatz von Mercedes im ersten Quartal um 27% ein. Und Mercedes begründet das mit ja Modellzykluseffekten, makroökonomischen Unsicherheiten und eben auch einem sehr angespannten und anspruchsvollen Marktumfeld mit sehr vielen Wettbewerbern. Mhm. Und das zeigt eben auch nochmal, wie zentral das Thema China ist für Autohersteller wie Mercedes. Denn ohne China hätte Mercedes beim Pkw-Absatz ein Plus von 5% erzielt, getragen vom doch gutem Wachstum in Europa und auch in den USA. Aber insgesamt bleibt eben ein Minus eben durch diesen Einbruch auf dem chinesischen Markt. Und das in Kombination eben auch mit diesen Exportzahlen, die auch so krass zurückgegangen sind, sieht man, wie schwierig momentan die Situation der deutschen Hersteller in China ist. Und China immer noch der wichtigste Markt, aber eben die Performance hängt eben deutlich hinterher. Und da sind natürlich solche Signale, wie sie jetzt Volkswagen aussendet, mit dem neuen Modell, wie du es ja beschrieben hast, schon positiv zu sehen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie schnell kann man sozusagen diesen Rückstand jetzt wieder aufholen mit den neuen Strategien, mit den neuen Vorgehen im Reich der Mitte. Das wird spannend sein zu sehen.
Ja, meine Antwort wäre darauf vermutlich gar nicht, weil ich glaube, dass es schon insgesamt zu einer Marktverschiebung gibt, auch zu einer Verschiebung von Marktanteilen in China kommt, die ja auch immer mehr und immer stärker von chinesischen Playern beansprucht wird, stärker als in der Vergangenheit. Ich glaube, dass man mit dem Vorgehen, wie es Volkswagen gerade zeigt, mit einer viel stärkeren Lokalisierung in Entwicklung, Design, Ökosystemen und so weiter, you name it, dass man damit Boden wieder gut machen kann, wenn man von den aktuellen Verlusten mal ausgeht. Ich glaube nicht, dass man an die Punkte zurückkommt, an denen die europäischen und vor allem deutschen Hersteller auf dem chinesischen Markt mal standen. Ich glaube, dass der Markt sich neu sortiert hat und das wird er auch nachhaltig getan haben.
Ja, das glaube ich auch. Ein Faktor, den ich auch noch, oder ein Fakt, den ich auch ganz interessant finde, auf Basis einer CRM-Analyse übrigens, ist, dass der Pkw-Markt insgesamt in China momentan eher so leicht zulegt, aber diese Zuwächse kommen ganz klar aus dem Bereich der Elektromobilität und da fallen, also insgesamt sind es 53% aller Neuzulassungen im letzten Jahr, entfallen zwischen auf diese New Energy Vehicles, wie es in China ja heißt, also auf BEVs, auf Plug-in-Hybride und auf Range Extender an der Stelle. Und hier, genau an diesem Punkt, wo wir am Anfang gesagt haben, dass es so positiv, dass es sich in Deutschland gerade so positiv in den ersten 3 Monaten entwickelt, da sind die Autobauer, vor allem die deutschen Autobauer in China, besonders unter Druck, weil die großen Zuwächse, die fallen eben auf Unternehmen wie zum Beispiel BYD, Geely, Changan. Hier sind die Zuwachsraten besonders hoch. Sie sind die absoluten Marktdominatoren mittlerweile in China. Und Unternehmen wie Volkswagen, BMW, Mercedes, die müssen da teilweise erhebliche Rückgänge verkraften, vor allem auch im Elektrosegment. Hier sei an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf eine ganz interessante Darstellung gemacht, und zwar auf das neue Marktpositionierungsposter vom CRM, unter anderem auch mit Cisco zusammen erstellt und uns mit Automobilproduktion. Das kann man sich seit letzter Woche herunterladen bei uns. Dazu nochmal alle Informationen natürlich auch nochmal in den Shownotes, wie man auf diese interessanten Zahlen, wo man das auch nochmal sehr schön anschaulich sieht, wie groß mittlerweile diese Bubbles der chinesischen Autobauer sind und wie klein im Vergleich dazu die der Deutschen. Das zeigt nochmal sehr anschaulich, wie sich da das in den letzten Jahren eklatant verschoben hat. Ja, an der Stelle, Pascal, kommen wir doch noch zu deinem Negativthema der letzten drei Monate.
Hier hat sich etwas nicht eklatant verschoben und da muss man sagen, leider. Ich habe was ganz anderes nochmal mitgebracht. Gar nicht jetzt auch mal nur in Bezug auf die Automobilindustrie, sondern ein gesamtindustrieller Blick und zwar ein bisschen mehr Fokus nochmal auf Digitalisierung und IT und bin da auf folgende Meldung gestoßen, die bei mir auch wieder Stirnrunzeln ausgelöst hat. Und zwar kann man im Prinzip sagen, dass Frauen in MINT-Berufen, in dem Fall aber auch konkreter gesagt Frauen in IT-Abteilungen, erstens immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Vor allem aber auch, und das ist dann wirklich mein Flop, ist jetzt gar nicht diese Feststellung, von der man jetzt sagen könnte, Pascal, you don't say, wir wissen, dass das aktuell noch so ist, sondern die Frage ist, warum ist das so? Da gibt es ein paar Hinweise, jetzt eine aktuelle Umfrage, ein paar Hinweise darauf, warum das vielleicht auch so ist, was vielleicht auch dafür sorgt, dass sich das gar nicht so kurzfristig ändert oder ändern kann. Also eben diese berühmten strukturellen Hindernisse, wo man sagen muss, da muss man sich im Jahr 2026 wirklich fragen, was da schiefgelaufen ist. Aber vielleicht mal von vorne. Es geht um eine aktuelle Bitkom-Studie aus dem letzten Monat, aus dem März, veröffentlicht rund um den Weltfrauentag, wo noch einmal angeschaut wurde, wie hoch sind denn eigentlich aktuell die Prozentzahlen an die Frauenquoten in deutschen IT-Abteilungen. Befragt wurden über 600 Unternehmen. Und ja, einmal der knallharte Fakt, 0% der IT-Abteilungen in Deutschland haben ein Frauenübergewicht. Also wirklich null, kein einziges, auch nicht irgendwie Rundungsfehler oder so, abgerundet auf null. Nein, wirklich null, kein einziges Unternehmen hat mehr Frauen in ihren IT- oder Digitalabteilungen arbeiten als Männer. In knapp 90% der Unternehmen liegt der Frauenanteil auch deutlich unter 50%. Und lediglich in 9% der Fälle sprechen die Unternehmen von einem annähernd ausgeglichenen Verhältnis. So. Und das, Yannick, würde dich jetzt, so wie ich es dir erzähle, jetzt nicht weiter überraschen, weil das natürlich Meldungen sind, die uns, und deswegen habe ich gerade gesagt, leider keine eklatanten Verschiebungen, die uns schon seit Jahren begleiten und die sich gar nicht großartig ärgerlicherweise zum Besseren ändern. Jetzt kommt aber der Punkt, den ich brisant finde und den ich wirklich schwierig finde, ist nämlich einer der Gründe dafür. Und das sind einfach offene, geschlechterstereotypische Vorurteile. Denn 43%, fast die Hälfte der befragten Unternehmen sagt offen, sie halten Männer für IT- und Digitalberufe grundsätzlich besser geeignet als Frauen. So, das sagen fast die Hälfte der Befragten offen, dass sie einfach glauben, Männer machen das besser. So, 48% glauben auch, dass solche Berufe Frauen grundsätzlich abschrecken würden. Also das Klassische, das ist ja kein typischer Frauenberuf, da können die doch nichts mit anfangen. Ja, übersetze ich jetzt salopp, weil ich wirklich auch sagen muss, wenn ich das lese, das macht mich fast wütend, ja. Und sollte es wahrscheinlich auch tun, wenn es das nicht macht, dann halte ich es eher für schwierig. Bitkom-Präsident Ralf Hintergerst sagt, stereotype Rollenbilder sind noch in zu vielen Unternehmen verankert. Das Interessante ist jetzt aber auch wieder, nämlich der krasse Widerspruch, unter dem das steht und warum das erst recht ein Flop ist, weil nämlich die Unternehmen selbst aber wissen, dass sie eigentlich ihre Zukunft verspielen, wenn man im Prinzip einfach Frauen nicht schafft, besser auch in genau diese Berufe zu integrieren. 78% sagen, die Wirtschaft verspiele ohne Frauen ihre Zukunft. 65% sehen Frauen als Schlüssel gegen den IT-Fachkräftemangel. Yannick, in derselben Umfrage sagen die Leute zu 65%, Frauen sind der Schlüssel gegen den Fachkräftemangel. Und über 40% sagen, ja, die sind ja dafür gar nicht gut genug geeignet und die haben da sowieso keine Lust drauf. Also das muss man einem wirklich mal erklären. Und dann muss man echt, Man mag es mir in dem Fall auch nachsehen, dass ich da wirklich mich hier gleich in Rage rede, weil ich einfach finde, wir sind hier irgendwie im Jahr 2026. Wir haben aktuell ja auch wieder durch große, prominente Fälle, die wir aktuell glücklicherweise einen großen Diskurs aufmachen, darüber, wie im Prinzip Männer strukturell ja auch Frauen irgendwo bestimmte Wege verspielen oder Machtpositionen ausnutzen. Und hier deutet sich wieder was ganz Ähnliches an, weil da deutet sich nämlich auch wieder diese klassische, auch so ein bisschen in der Studie hat sich auch so ein bisschen die gläserne Decke so ein bisschen gezeigt. Also dass es dann doch eben genau diese Vorurteile sind, die dafür sorgen, dass Frauen am Ende in der Karriere, Entwicklung nicht so weiterkommen, dann doch eben die Leiter nicht so weit hochklettern können, obwohl es eigentlich offen sein sollte, man dann am Ende dann aber doch entsprechende Positionen mit Männern besetzt. Hier steht schwarz auf weiß, warum, ja, hält man einfach grundsätzlich für besser geeignet in diesen Berufen. Mhm. Also da haben wir es schon noch mit massiven Vorurteilen zu tun, die tief verankert sind in den Unternehmen, obwohl die Unternehmen selbst sagen, dass es eigentlich anders sein müsste. Mhm. Ja, und das finde ich einfach, dass wir in diesen Widersprüchlichkeiten, und Yannick, ohne dass wir jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast jetzt das ganz große Rad drehen, aber es passt ja auch ins Bild dessen, was wir momentan gesamtgesellschaftlich irgendwie diskutieren, und es passt in das Gesamtbild dessen, wie man irgendwie momentan meint, mit Konservatismus gehe es nach vorne, und wir wünschen uns jetzt irgendwie Zeiten von vor mehreren Jahrzehnten irgendwie zurück, und dann klappt's wieder mit der deutschen Leistungsfähigkeit. Das halte ich einfach für so grundfalsch, dass ich das einfach für sehr, sehr alarmierend finde. Und das ist für mich einfach der absolute Flop.
Ja, absolut, gebe ich dir absolut recht. Macht mich auch wütend, und ich finde es auch bemerkenswert, dass da solche Zahlen rauskommen. Bevor wir jetzt das ganze große gesellschaftliche Rad drehen und natürlich die Feststellung machen, dass in vielen Bereichen gerade das Rad wieder zurückgedreht wird und wir festgestellt haben, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch schon weiter waren. Genau das ist das, was mir an der Stelle auch irgendwie sofort einfällt, dass wir, wenn wir das Brennglas mal wieder auf unsere Branche richten, auf die Autoindustrie, auf die IT-Industrie, dass wir eigentlich schon diese Diskussion vor ein paar Jahren ja schon geführt haben und diese Themen zum Beispiel auch bei uns auf dem Automotive-IT-Kongress auch in Form von Diskussionsrunden, in Form von wirklich thematischen Schwerpunkten auch gesetzt haben. Ohne dass es jetzt wirklich zahlenmäßig belegen kann, aber schon auch ein bisschen wir agieren ja mittlerweile viel mit gefühlten Wahrheiten, das wollen wir natürlich eigentlich nicht machen, aber schon den Eindruck hatte, dass sich da was ändert, dass viel mehr Frauen auch in der IT, in der Automobilindustrie auf Führungspositionen kommen. Prominentestes Beispiel natürlich Katrin Lehmann, jetzt CIO bei Mercedes-Benz.
Marit Springmann, CIO bei Porsche.
Genau, es gibt viele, viele weitere Beispiele, auch zum Beispiel in unserem anderen Bereich der Produktion, wenn wir anschauen, wie viele Werkleiterinnen es mittlerweile auch in der deutschen Produktionslandschaft gibt. Auch da hat sich einiges verschoben. Aber auch gerade bei dem IT-Bereich hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich da etwas geändert hat, dass die Diskussion sich auch auf strategischer Ebene dahin verschoben hat, dass man gemerkt hat, dass Diversität auch einen absolut positiven Effekt hat auf ganz, ganz knallharte Ergebnisse am Ende des Tages, dass das auch eine Auswirkung hat, dass das einen positiven Effekt darauf hat. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, ich habe das auch das Gefühl, dass diese Diskussionen momentan in der Industrie breit nicht mehr so diese Rolle einnehmen. Bisschen vergleichbar auch, kann man sagen, wenn man jetzt das wieder auf die gesamtgesellschaftliche Ebene hebt, so ein bisschen die Diskussion rund um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema Klimawandel, was momentan gefühlt auch keine große Rolle mehr spielt, weil wir uns wieder auf den Kern konzentrieren müssen, auf die Wirtschaft, auf das, dass wir das politisch alles hier wieder am Laufen bekommen, infrastrukturell und so weiter. Und da kann jetzt das Thema Klima hat da jetzt nicht so eine Rolle. Genauso habe ich so ein bisschen den Eindruck, geht es mit dem Thema Diversität, mit dem Thema Empowerment von Frauen und sozusagen da auch ein Gleichgewicht herzustellen. Das ist irgendwie gerade in der gesellschaftlichen Debatte und auch in der Debatte ganz spezifisch bei uns in der Industrie nicht mehr so prominent, wie es vor ein paar Jahren ist. Und vielleicht muss man an der Stelle sagen, wurde es auch tatsächlich nicht so nachhaltig forciert, wie wir vielleicht es vermutet haben oder wie vielleicht auch die Diskussion und die Beteuerung auch der Unternehmen auch, die ja allseits zu hören waren, dann am Ende des Tages dann doch nicht so stringent und nachhaltig und wirklich ein tiefes Fundament auch hatten. Also das ist vielleicht die Feststellung, die man an der Stelle treffen muss.
Ja. Yannick, wir machen Deckel drauf. Das waren unsere Tops und Flops. Das war heute ein bisschen mehr eine Meinungsfolge, wie wir die Dinge, die wir beobachten, sehen. Unsere Einordnung, unsere Einschätzung dazu gerne natürlich, und wir freuen uns über Kommentare und Diskussionen, die all das herzlich gerne anders sehen dürfen. Insofern sei das an der Stelle mal dazu gesagt, dass das hier wirklich einfach mal unsere Einschätzung sehr auf einer sehr starken Meinungsebene auch einfach war. Yannick, du hast es aber auch gesagt, das Marktpositionierungsposter werden wir natürlich in den Shownotes nochmal verlinken, genau, die Meinung dann auch nochmal natürlich mit Fakten zu untermauern.
Ja, so ist es. Ja. Das ist ja unser Anspruch schon irgendwo auch.
Wir wollen hier nicht im postfaktischen Zeitalter unterwegs sein, aber trotzdem darf natürlich Meinung und Einschätzung auch dazu gehören. Das heißt, uns würde natürlich interessieren, was seht ihr, was sehen Sie für Tops und Flops derzeit in der Branche? Geht ihr mit unseren Einschätzungen? Seht ihr das anders? Seht ihr ganz andere Tops, die man sehen müsste, Leuchttürme, die wir übersehen haben, Flops, die man hätte nennen müssen? Da freuen wir uns natürlich über die Diskussion, und ich freue mich genauso auch auf unsere nächste Folge. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.